Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und heute, liebe Freunde, wird zusammengerückt. Wir müssen Platz schaffen für zwei echt abgefahren große Gäste hier in der Show. Hollywood-Schwergewichte. Einer von beiden Doppel-Oscar-Gewinner, der andere eine Regie-Legende. Christoph Waltz und Robert Rodriguez sind bei uns. Wir sprechen mit ihnen über den gemeinsamen neuen Film Alita Battle Angel. Ein Science-Fiction-Blockbuster, geschrieben und produziert dann auch noch von James Cameron. Ab nächster Woche erst im Kino, sprechen wir aber heute schon drüber. Trotz Anfang Februar jetzt schon eins meiner Highlights im laufenden Kinojahr. Parallel haben wir in der Woche vor der Berlinale noch zwei Animationsfilm-Highlights draußen. Die wieder sehr sarkastisch-ironische Fortsetzung von Lego Movie läuft an. Und der dritte und traurigerweise letzte Teil von Drachenzähmen leicht gemacht kommt. Den hat sich Anna Wollner für uns angeguckt. Also eine Menge CGI in dieser Ausgabe von Eine Stunde Film. Dazu zwei Gäste aus dem allerobersten Regal. Christoph Waltz und Robert Rodriguez. Schnell den Vorhang auf und die Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Die Frau in meiner Erinnerung nannte mich 99.
Was du gesehen hast, war ein Aufblitzen deines früheren Lebens.
Wer war ich?
Mit der Zeit wirst du dich erinnern.
Wir sind im Jahr 2560. Über 500 Jahre in der Zukunft und Alita weiß eben nicht, wer sie ist. Ihr Ziehvater, der Androidenarzt Dr. Dyson Ido, hat sie auf dem gigantischen Schrottplatz der Stadt gefunden. Der Stadt, ja, denn Iron City ist nämlich die einzige noch belebte Stadt der USA nach einer gigantischen Postapokalypse vor mittlerweile gut 300 Jahren. Alita ist ein Android und Ido an der Stimme, leicht erkennbar von Christoph Waltz gespielt, hat sie beim Suchen nach Ersatzteilen gefunden. Er ist der Typ in Iron City, der Menschen repariert. In der Zukunft hier werden Menschen eher repariert statt operiert. Sie kriegen leistungsstarke Roboterarme angebaut oder sogar ganze Roboterkörper unter den menschlichen Kopf geschraubt. Nehmt da, wenn ihr bisher noch keinen Trailer vom Film gesehen habt, einfach all eure Science-Fiction-Fantasie zusammen. Halb Mensch, halb Maschine, so sehen die meisten Protagonisten in diesem Film aus, der da heißt Alita Battle Angel. Zurück zur Identitätskrise unserer Hauptfigur Alita. Die war nämlich, als Ido sie gefunden hat, wirklich nur noch ein schrottiger Kopf mit so ein bisschen Torso dran. Weil Ido aber gesehen hat, dass sie ein sehr hochentwickeltes Wesen sein muss, hat er ihr einen passenden Körper gebaut und so versucht sich Alita Schritt für Schritt zurück ins Leben. Sie lernt Leute kennen, Ido wird sowas wie eine Art Ziehvater und je länger sie durch diese für uns 500 Jahre entfernte futuristische Zukunft läuft, desto bewusster wird ihr, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Sie findet ein damals beim großen Krieg abgestürztes Raumschiff und in dem Raumschiff etwas, das deutlich besser zu ihr passend zu scheint, als der Ersatzkörper, den Ido ihr verpasst hat.
Dieser Körper, er hat die Kraft, die ich brauche. Ich kann es nicht erklären, aber ich fühle eine Verbindung zu ihm. Er könnte meinem wahren Wesen entsprechen.
Du hast die Möglichkeit, neu anzufangen. Völlig unbelastet. Wie viele von uns kriegen diese Chance?
Warum reagiert ein feindliches Kriegsschiff? Ausgerechnet auf mich. Weil ich dieses Schiff kannte. Ich bin auch auf anderen gewesen, nicht wahr? Nicht wahr?
Es ist doch völlig egal, was du warst. Jetzt bist es nicht mehr.
Nein! Nein! Ich bin eine Kriegerin, oder?
Und damit sind wir mittendrin in dieser Coming-of-Age-Geschichte, in der eben dieses Mal ein Androidenmädchen versucht herauszubekommen, wo es eigentlich herkommt und wo es hingehört. Parallel dazu, das war zumindest eine meiner ersten Assoziationen, diese schon irgendwie Pinocchio-Geschichte, ne? Mit Christoph Waltz als so eine Art Cyberspace Geppetto, der eben auch gezwungen ist, irgendwann mal Alitas Fäden zu kappen und ihr zuzugestehen, sich selbst zu finden. Es gibt letzten Endes 4 Komponenten, die diesen Film zu etwas wirklich Besonderem machen. Zum einen ist das der erwähnte Christoph Waltz, Doppel-Oscar-Gewinner mit Tarantino. Hier zum ersten Mal in einem Science-Fiction-Blockbuster, hat der vorher auch noch nicht gemacht. Zum zweiten ist es der Regisseur, hier eben mal nicht Tarantino, sondern dessen, ja, schon so eine Art Best Buddy, Robert Rodriguez, der Typ, die Legende, der ansonsten eher für Filme berühmt ist wie From Dusk Till Dawn, Planet Terror, die Machete-Filme und natürlich die Comic-Verfilmung von Sin City, für den es tatsächlich auch der erste Sci-Fi-Blockbuster dieser Art ist. Die dritte Komponente ist das wirklich unglaubliche CGI-Gewitter des Films. Also selten, muss ich sagen, hat mich die Visualität einer Filmzukunft so umgehauen wie hier. 500 Jahre plus, wie gesagt, ist auch eine Zukunft, in die wagen sich nicht allzu viele Filmemacher vor. Iron City sieht mega krass aus, zerstört irgendwie noch von diesem Krieg vor Hunderten von Jahren und gleichzeitig aber auch futuristisch. Die Androiden-Menschen sind wirklich der Hammer. Also Oscar-würdige Filmsets und Ausstattung ist gar keine Frage. Zum Beispiel auch in einer Schlüsselszene des Films, in so einer Art Gladiatorenstadion, in dem der ziemlich brutale Zukunftssport Motorball gespielt wird.
Heute Abend ist es kein Spiel.
Noch 10 Sekunden bis zum Start.
Es ist eine Jagd.
Und hier kommt die neue Anwärterin.
Ich will, dass du diese Alita zerstörst.
Alita!
Alita, das ist eine Falle. Du musst sofort da raus. Die werden dich umbringen.
Wer von ihnen?
Die ganze Truppe!
Also, gebt mir eine Chance, Jungs.
Klar, Kleine. Keine Sorge.
So in den Sitz gepresst hat mich zuletzt in der Form vielleicht Avatar, und da kommt dann auch schon Komponente 4 ins Spiel, nämlich Autor und Produzent James Cameron. Der Mann, der eigentlich alles, was er anpackt, auch selbst zu Ende bringt und der hier tatsächlich mal sein Drehbuch entwickelt, übrigens aus der Manga-Serie Gundam, falls die einer kennt, der sein Drehbuch einem Rodriguez in die Hand gedrückt hat und gesagt hat: Den hier werde ich mal nur produzieren, aber inszenieren wirst du ihn. 4 Komponenten also insgesamt, die einen in das größte Kino mit der fettesten Leinwand zwingen, wenn ihr Bock habt, euch dieses Ding anzugucken. Sucht euch die größte Leinwand, die ihr in der erreichbaren Umgebung finden könnt. Auf irgendeinem kleineren Screen- oder Arthouse-Kino taugt dieser Film überhaupt nicht. Hier gilt wirklich, je größer, desto besser. Was ihr wissen müsst, ist, das hatte ich ein bisschen unterschätzt, Alita Battle Angel ist tatsächlich FSK 12. Das Dialogbuch sollen also auch 12- bis 16-Jährige gut verstehen können. Erwartet hier bitte keine großen Kniffe oder Clues. Also die Konzentration dieses Films liegt auf den beeindruckenden Bildern und nicht auf der eher, sagen wir mal, leichten, einfachen Story. Ab nächsten Donnerstag, 14.02. im Kino nochmal betont Alita Battle Angel, und mit 2 der 4 Erfolgskomponenten des Films sprechen wir jetzt gleich. Mit Christoph Waltz und mit Regisseur Robert Rodriguez.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, los geht's. Das Setting war folgendes: Hotelzimmer Berlin, Tür auf, ich rein, er schon drin, Christoph Waltz, dieser irre, unterhaltsame, verschrobene Typ. Hinsetzen, Uhr läuft, los geht's.
Herr Waltz, Sie als, das war zumindest meine erste Assoziation, bin gespannt, ob Sie mitgehen, Sie als Cyberspace Geppetto in einem Science-Fiction...
Haben Sie mich schon verloren.
Wirklich?
Ja.
Haben Sie nicht die Assoziation zu Pinocchio gehabt, kein bisschen?
Nö.
Ich, so ein bisschen
ja,
eher
vielleicht.
Oder?
Also ich kann nicht behaupten, dass es nie, das Wort Pinocchio nie gefallen wäre. Aber ich habe mich nicht weiter dafür interessiert, weil Pinocchio gibt es ja schon.
Das ist richtig. Kommt auch nämlich demnächst ja wieder.
Ich weiß.
Als Realfilmversion. Sicherlich nicht so actionreich und nicht so Science-Fiction-lastig wie in diesem Fall.
Ja, das weiß man heutzutage nicht, weil es besteht ja anscheinend ein Drang, die Klassiker alle so ein bisschen aufzupeppen und denen auf die Sprünge zu helfen, als hätten die das nötig. Aber
War Science Fiction irgendwo auf einer Wunschliste von Ihnen?
Nicht unbedingt, weil die Form und das Genre ist jetzt nicht das, wonach ich trachte. Mich interessiert der Inhalt der Geschichte. Und wenn es so passieren sollte, dass das, was mich interessiert, innerhalb eines Science-Fiction-Zusammenhangs passiert, umso besser, umso interessanter, weil habe ich noch nie gemacht.
Wenn Sie mal schätzen würden, wie viel von dem, was wir auf der Leinwand sehen, haben Sie beim Dreh sehen können?
Die Proportionen weiß ich nicht, aber erstaunlich viel, denn die Technologie ist mittlerweile so weit, dass die Dinge jetzt nicht in ihrer Vollendung und Perfektion, wie Sie es dann auf der Leinwand sehen, und sicher nicht auf große Leinwand projizierbar, aber in Echtzeit simuliert werden. Das heißt, wenn der Schauspieler der von Grishka, dem Riesenmonster, der war interessanterweise ein sehr kleiner Mensch, wenn der am Drehort steht und so macht, können Sie auf dem Monitor, der daneben steht, mit Ihrer 3D-Brille Grishka, das Riesenmonster, so machen sehen. Und das ist beängstigend.
Ja, absolut,
ja.
Mit Sicherheit. Wir haben ja nur Ausschnitte sehen können bisher, deswegen kann ich nicht genau einschätzen, wie viel Sie tatsächlich vor Greenscreen gespielt haben.
Kein Greenscreen, Greenscreen ist Schnee von gestern.
Ist komplett außen vor gut, aber zumindest bleibt ja dieses wieder als Schauspieler auf einen Teil der eigentlichen Kunst zurückgeworfen zu werden, nämlich sich Dinge vorstellen zu müssen, die man nicht sehen kann. Am Theater gibt es das auch, Inszenierungen mit einer ganz spärlichen Kulisse nur.
Bevor Sie sich zu sehr in diesen Gedanken verlieben, dass da nichts war, es ist alles gebaut. Es ist alles, es steht alles dort, die ganze Stadt steht dort.
Ja.
Alles ist eingerichtet, es ist alles zur Vollendung gebracht. Das können Sie sich nicht vorstellen, welche Details da, mit welcher Liebe und Hingabe dieses ganze Ding dahin gebaut wurde. Also das klingt zwar ein bisschen, wie soll ich sagen, anachronistisch, es ist es aber nicht, denn die Technologie ist so weit fortgeschritten, dass man digital manipulieren kann, was tatsächlich da ist. Man muss es nicht generieren, sondern man kann es manipulieren. Und das ist unfassbar.
Während wir weiterreden, werde ich innerlich leise weinen ein bisschen darüber, dass die Rechnung nicht aufgegangen ist mit den Dingen, mit dem Imaginarium, den Dingen, die nicht da sind, weil sie eben doch da sind. Aber nach zwei Filmen mit Tarantino, die beide nicht wahnsinnig unerfolgreich waren, jetzt Robert Rodriguez, damit müssten doch die 100% dieses Duos aus Wahnsinn und Irrsinn für sie komplett sein eigentlich, oder?
Nein, das ist, glaube ich, mehr eine Behauptung, weil die sind halt befreundet. Das kommt vor. Beide haben auch noch andere Freunde. Mhm. Also das ist jetzt, daraus leitet sich noch keine Regelmäßigkeit ab, die so Wahnsinn und Irrsinn betrifft oder so. Die machen halt, sind halt beide interessiert an Filmen, die entweder extravagant oder exzentrisch sind. Das heißt nicht, dass es nicht sehr solide Filmregisseure sind, die sich mit den filmischen Konventionen sehr gut auskennen.
Können Sie das vielleicht an ein, zwei Dingen festmachen, worin sich die beiden dennoch unterscheiden? Weil Sie ja sagen, die sind zwar befreundet.
Ja, Rodriguez macht alles digital. Tarantino macht alles analog.
Ja. Nach viel Theaterengagements am Anfang und nach einigen deutschen Fernseh- und Kinofilmen ist es die letzten Jahre ja nun wirklich vornehmlich Hollywood. Ist das jetzt die zumindest berufliche Heimat, in der Sie sich zu Hause fühlen? Ist es geworden? Und auch das Sein dort, frage ich mich manchmal, als Europäer, der Sie ja nun mal auch sind, gesellschaftlich, politisch, ist es einfach, da anzukommen?
Nein, aber wo wäre das einfach? Also zurückkommen wäre auch nicht einfach. Und ich wüsste jetzt nicht, ich bin aus Österreich, finden Sie das einfach? Also Das fällt einem mittlerweile schwer, was zu finden, wo es einfach ist. Das kann man jetzt auch nicht verlangen, ehrlich gesagt, dass einem zuliebe die Ereignisse der Welt einfach sind. Aber dass es verschärft ist in den USA im Moment, hat hoffentlich einen seltsam positiven Nebeneffekt, dass sich nämlich plötzlich Menschen für Politik interessieren, die vorher gar nicht wussten, dass es Politik gibt,
ja,
weil sie betroffen sind.
Ja.
Und kann man schon sagen, auf beiden Seiten, dass mir die eine lieber ist, ist eigentlich klar. Dass sich aber über diesen Widerstand gegen den Wahnsinn eine Gesellschaft versucht, neu zu orientieren, um jetzt nicht zu sagen, zu definieren, weil so weit ist es noch nicht. Es wäre aber schön, wenn es dazu käme. Das kann man gleichzeitig beobachten. Das lässt sich nur nicht so gut verkaufen.
Ja. Die nächsten oder die letzten oder die übrigen 20 Fragen stelle ich beim nächsten Mal.
Ja.
Vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Dieser sehr lustige Christoph Waltz, immer wieder. Ich mag den ja sehr gern, habt ihr eben gerade gehört, mit seiner wirklich skurrilen Art. Ist jedes Mal ein Fest, ihn zu treffen. Der war zuerst dran bei den Interviews zum Film Alita Battle Angel. Danach dann aber etwas, was noch ein bisschen mehr Highlight für mich war, nämlich das Interview mit Robert Rodriguez, einem meiner absoluten Lieblingsfilmemacher. Ich hatte vorhin schon kurz From Dusk Till Dawn, Planet Terror, Machete und Sin City erwähnt. Ich liebe einfach diesen Comic-Splatter-Trash-Humor, den er hat und seine krass überzogene Bildgewaltsprache. Das ist wirklich einfach eine sehr eindeutige, sehr eigene Handschrift, die er hat beim Filmemachen. Und das war eins der mittlerweile wirklich seltenen ersten Male. Von denen gibt's über die Zeit irgendwann logischerweise nicht mehr so viele. Insofern war es auch was wirklich Besonderes. Und ganz kurz noch für euch zur Erklärung. Wenn er da im Gespräch gleich mehrfach von Jim spricht, dann ist James Cameron gemeint, der ja das Drehbuch geschrieben und Alita produziert hat.
Cheers. Hey, how are you?
That is what I call a pleasure.
Nice.
Thanks for being here, man.
Thank you.
So great to have you, finally, after all these years.
Oh, wow.
Just been telling outside, you know, these first times, they get less and less on your wish list, the people you want to have once in a lifetime, at least.
Wow, thank you.
Well, Robert, thanks for these first 30 minutes that we've seen. I thought of Quentin Tarantino, who said he always wanted to do a Western, and then he did Django finally.
Oh, yeah.
So I was asking myself, is this the science fiction that you always wanted to do one day?
I had a science fiction, I even showed it to Jim, said I had a futuristic science fiction project, took place in Latin America, actually futuristic Mexico City. I showed him some of the artwork, and he went, oh, you should just go do that one. I go, no, this one's much better than this one. This one is much more epic, and I want to do yours. So I always thought that would be my first sci-fi one, because it was a lot of action and a different kind of, felt like it more like a futuristic Desperado. But this was an epic tale, and I thought, this is my chance to work on a real Jim Cameron movie, because he actually wrote a whole 186-page script, had 600 pages of notes. This was not just a simple adaptation.
Yes.
Or like with what I did with Sin City, where I just took the book and I just shot the book. Mm-hmm. I mean, he actually went and crafted a story for himself to direct. And no one gets that kind of a project. That's just doesn't exist, because he's like Quentin in that way. Quentin and Jim, they're not gonna go write a whole project like that just to give it to someone else to direct.
Absolutely.
So for him to trust me to do it, I knew I had to do it in a way he should be going, when did I shoot that? That feels like exactly what was in my head.
That's what he said.
Because that's what I wanted.
Uh-huh.
And sure enough, he loves it. He loves it, and he's stunned by it and thinks it's amazing. There's scene sequences where I sometimes feel I'm watching a Jim Cameron movie. I mean, it looks like it. It feels like it. It's his dialogue. And I tried to shoot it in his style, too. Because my style is very different. You know, I grew up as a cartoonist. I have really low budgets. I tend to do things that are more whimsical. Whimsical and my fantasy is whimsical. Meaning, like, at any whim I want to entertain, it happens. If a guy picks up a guitar case and fires a missile from it, I don't think the audience really needs to know how it fires, how it works. There may be a few sticklers who will go like, hey, that doesn't work. Jim would be that guy. Yeah. He would say, the mechanics of that are impossible. That thing's engineered all wrong. It would blow up in his face if you could do it at all. I don't believe it. Pulls me out of the movie. Doesn't work. Mm-hmm. So I had to put that into this. I have to make a movie. Because his whole philosophy that he told me, he's like, well, the way I believe it is that science, to have a science fiction or a fantasy movie, it'll only work. The audience will only be invested in it and believe it if you ground it. You have to ground it very much, or they won't buy the fantasy.
When I spoke to Christoph Waltz about this movie, I tried to sell him his own role as, what did I say? I said, I saw him as kind of a cyberspace Geppetto in a Pinocchio sci-fi blockbuster, and he immediately tried to kill me for that. But then afterwards, he said, okay, it might have been a discussed thing, this Pinocchio. Did you see it in there as well?
I actually referred to him as Geppetto sometimes, I'll tell you, but the context, why? Because Jim wrote the first draft, and then he tried to do one that was shorter, and it changed a lot of things. And one thing they changed is they took out the fact that he had a duality. So he was a doctor, but he was also at night a hunter warrior. That seemed complex, so they said, well, we gotta make it shorter, let's take that out. I told Jim, I wanna leave it in. Because otherwise, the bad thing happens is that as a parent, I know, you don't wanna become Geppetto, where once you have your kid, you're raising them. Once they get 10, 11, 12, they don't need you anymore. And you're just worried about them. And now you're just hanging on. But if you can become their mentor, where they look up to you and they want to be like you, well, then now you've got a relationship that lasts their whole life. Mm-hmm. And I like that about their relationship. I think that's why their relationship in this movie is so strong. Is he's not only a genius scientist, but he's a badass too. And she wants to be a badass. So she sees him as, you know, a mentor. Mm.
You kind of invented the genre, or at least as a huge element of your movies, the comedic splatter. Let's just call it that. And you used it in a lot of your movies that you are famous for, from Dust Till Dawn, the Machete movies, Planet Terror.
Oh yeah. Whatever.
When you came up with that idea, Sin City, not to forget, when you came up with that idea of making movies this way back in the days, was it back then to shock, to get an audience that had no place to go to, or was there any other intention right from the beginning?
It was always with like a comedian's touch, you know, like a cartoonist touch, a flourish that people would laugh. Like, if somebody was going to complain about violence in the movies, they never complain about my movies. Like, people would come into my movies, which sometimes were really violent, and they would say, the press would say, this is a very violent movie, but it's my kind of violence. It's funny. It's like Bugs Bunny cartoon, you know? So there's about the tone, you know, like Reservoir Dogs is the opposite. The tone was very different. He didn't show an ear get cut off, but people still ran out of the theater and called it the most violent movie of the year. Meanwhile, my characters are like mowing down bad guys and everyone's laughing because it's all about tone. So, but again, if you're trying to make a statement and you want seriousness, you have to take those seriously. Depends on what you're trying to pull off. So those were all about entertainment. They were all about high stakes. Sin City was about horrible things happening, but they had to have a humor to it. I didn't think anyone would even be able to watch the one with Mickey Rourke. When I was adapting the book, it was so dark. It was giving me nightmares that I thought, I have to make it funny, otherwise it's going to be unwatchable. And it's the funniest one in there. It's really, because he's commenting and you're seeing horrible things, but his commenting makes it kind of ironic and funny and watchable and entertaining, which I wouldn't have thought it would have been entertaining had I shot it just like the book. Absolutely. With this one, I didn't. It's again, this is different. Now you're making a Jim Cameron movie. I'm not making that at all. So you'll see very little of that in here.
Yeah. Thanks, man.
Thank you.
Thanks for being here. And... Good luck for everything coming up.
I appreciate that.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit meinem ganz persönlichen, absolut favorisierten Hausdrachen Anna Wollner.
Bitte?
Ich wusste nicht, wie ich das sonst... Ich habe kurz überlegt, kriege ich jetzt irgendein Wortspiel hin mit Drachen und mit Anna? Aber alles, was mir eingefallen ist, war hochgradig uncharmant. Deshalb
Hausdrachen ist auch deshalb, ist total charmant.
Deshalb,
ne?
Stellt ihr euch einfach vor, wir hätten das jetzt alles zurückgespult und gelöscht. Man sagt in so einem Fall im Radio immer, bitte schneiden und mach das dann nochmal von
vorn. Warte, ich komm nochmal rein.
Genau, komm nochmal rein. Palim, palim.
Hallo Tom.
Hallo Anna, schön, dass du da bist. Am Donnerstag, das müssen wir leider wirklich so sagen, um ein bisschen zum Ernst des Themas zurückzukommen. Am Donnerstag geht schon ein bisschen eine Ära zu Ende im Kino. Mit dem dritten Teil von Drachenzähmen leicht gemacht. Einer wirklich ganz wunderschönen Animationsfilmreihe. Mochte die ersten beiden Filme sehr. Über den dritten, der jetzt startet, wollen wir reden. Es geht nach wie vor um den Wikingerjungen Hicks und um seinen Drachen ohne Zahn. Du hast alle drei Filme gesehen. Also auch den dritten jetzt schon. Lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen im Rahmen des allgemeinen Betrauerns eines bevorstehenden Endes sagen, was hat sich überhaupt verändert so für dich in diesen drei Teilen?
Also ich blicke melancholisch zurück und stelle mir vor, wie dieses kleine Wikingerdorf Berg am Anfang aussah. Und wie es jetzt aussieht im Film. Und da kommen so Bilder so wie klein, betulich und... Also in den alten Filmen.
Ursprünglich.
Und jetzt Metropole oder ja vielleicht auch Metropölchen für Drachen und Wikinger, versteht sich. Denn am Rande dieser wunderschönen Klippe leben die Flugwesen und die Menschen in trauter Eintracht. Drachen, die Wikinger-Anführer Hicks aus der Gefangenschaft befreit hat und die hier wirklich so ein wundervolles, buntes Leben in Frieden und Freiheit führen. Gelebte Diversität quasi, gelebte Toleranz und gelebte Integration. Ein wahres Paradies. Und wenn das alles so bleiben würde... gäbe es keinen dritten Teil.
Dann wollte ich gerade sagen, wäre dieser dritte Teil wahrscheinlich nach 10 sehr bunten, lustigen Bilderminuten zu Ende. Aber ich wittere, Anna, mit meinem untrüglichen Gespür für Animationsfilmdramaturgie, ich wittere Gefahr.
Die kommt. Und deswegen will Hicks mit allen Drachen auch umziehen in die geheime Welt. Ein mystischer Ort, dessen Existenz nie ganz geklärt werden konnte, aber von der schon sein Vater ihm damals am Lagerfeuer Geschichten erzählt hat.
Legenden sagen, Schiffe wären zu dicht herangesegelt und am Ende der Welt heruntergefallen. Niemand hat sie je wieder gesehen. Aber die Seeleute, die wieder zurückkamen, erzählten von einem riesen Wasserfall und Drachen, die den Eingang zu einer geheimen Welt bewachen. Eines Tages finde ich die geheime Welt und werde sie versiegeln, sodass die Menschen und die Drachen... sich nicht mehr bekämpfen.
Ja, eine Legende, die sein Vater ihm schon erzählt hat und die er jetzt selbst angehen will. Aber er wird dicht gefolgt von Grimmel, einem Drachenjäger, der, das haben Drachenjäger leider so an sich, nichts Gutes im Schilde führt.
Grimmel der Grizzly. In meiner Heimat bekannt wie ein bunter Hund, der gerissenste Drachenjäger, den es je gegeben hat. Das heißt, nach mir natürlich.
So gerissen kann er nicht sein. Er ließ seine Falle unbewacht.
Nichts geschieht zufällig, wenn es um den alten Grimmel geht. Er lebt für die Jagd, denkt sich in die Hirnwindung seiner Beute, damit er jeden ihrer Schritte beherrscht. Das ist alles ein Spiel für ihn.
Aber er weiß nicht, mit wem er da spielt.
Ja, mit der Sorte Typen hatten wir schon zu tun.
Unterschätzt diesen Mann lieber nicht, Hicks. Denk an meine Worte. Er kommt wieder.
Dann warten wir eben auf ihn.
Das klingt als Drachenjäger jetzt erstmal sehr, sehr düster, aber der Bösewicht in dieser Geschichte ist für mich tatsächlich so mehr oder weniger das Einzige, an dem ich Abstriche machen würde. Der ist mir nämlich einfach zu zahm.
Ja, jetzt ist ja gerade bei so einer Story das Problem, dass es nicht leicht ist, sie immer wieder neu zu erfinden. Vielleicht auch deshalb jetzt ein definitives Ende nach Teil 3. Denn, mal ganz im Ernst, wie man Drachen zähmt, haben wir jetzt ja schon in zwei Teilen gesehen. Also was bringt dieser dritte Teil jetzt noch an Neuem, an Mehrwert?
Der wunderbare Kreis schließt sich einfach. Denn der erste Film, der verhandelt ja das klassische Modell der Freundschaft zwischen einem Jungen, also Hicks, und seinem Tier, dem Nachtschatten ohne Zahn. Im zweiten Film musste Hicks dann unfreiwillig das Erbe seines Vaters antreten, denn auch bei DreamWorks wird im Film gestorben, also Elternteile sterben. Und jetzt im dritten Teil ist aus diesem schüchternen Jungen mittlerweile ein starker Anführer geworden, der allerdings, das haben Jungs Anfang 20 manchmal, so ein bisschen in der Lebenskrise steckt und von Selbstzweifeln geplagt ist.
Er denkt, er muss uns alleine anführen. So, wie sein Vater das musste. Ihm ist nicht klar, wie stark ihr zwei zusammen seid. Hast du noch Vertrauen zu ihm?
Natürlich! Ich wünschte, er hätte es auch.
Aber er denkt, er wäre nichts ohne Ohnezahn.
Dann hilf ihm, die Wahrheit zu erkennen.
Ja, die einzige Konstante in seinem Leben ist tatsächlich die Freundschaft zu Ohnezahn, diesem zahmen Drachen mit Schoßkätzchen-Attitüde. Und der bekommt hier, da wird es dann wieder so ein bisschen pubertär, ein vermeintliches Love-Interest an die Seite gestellt.
Drachenliebe.
Drachenliebe leicht gemacht, ein strahlend weißer Tagschatten. Und die ist nicht nur Spielgefährtin, sondern auch Konfliktpotenzial. Denn die wird eben auch bereitgestellt von Grimmel, also so ein bisschen Lockmittel. Aber eine für mich ja jetzt schon schönsten Kinoszenen oder schönsten ersten Dates im Kinojahr ist hier wirklich ein Liebesspiel der beiden. Also wie die wirklich sich das erste Mal, nicht verabreden, aber so umeinander herumschlafen.
Ins Kino gehen, wie die beiden Drachen zum ersten Mal ins Kino gehen.
Also dieses Annähern, dieses Anfliegen, Beschnuppern, das Balzverhalten von Drachen unterscheidet sich nur im körperlichen Volumen von den unsicheren Teenagern und vielleicht auch so ein bisschen im Geruch. Aber wie das hier aufgelöst ist, da ist mein Drachenherz schon so ein bisschen aufgegangen.
Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Drachen zur Paarungszeit, könnte man auch sagen.
So hätte der Film auch heißen können.
Ich finde das allerdings eine ganz schöne Idee, dass tatsächlich mal hier der Drache den Love Interest bekommt und nicht der Wikinger-Junge mal wieder eine hübsche Wikinger-Frau. Also
der hat die ja noch.
Eben, finde ich insofern ganz schönen Dreh, aber bei Animationsfilmen ist natürlich auch immer Hölle wichtig, wie das Ganze am Ende aussieht. Wir wissen von dieser DreamWorks-Reihe, dass die Qualität bisher immer schon sehr hoch war. Ist sie es geblieben?
Sie ist geblieben und vielleicht sogar noch ein bisschen höher gegangen, denn Regisseur und Drehbuchautor Dean DeBlois, der vertraut erneut auf die beratende Hilfe vom Oscar-gekrönten Kameramann Roger Deakins. Wir erinnern uns, ich glaube, sein letzter Film, also er hat unter anderem Sicario gemacht, Blade Runner, und diese fotorealistischen Bilder hier sind wirklich nicht nur liebevoll animiert bis ins kleinste Detail, sondern auch perfekt ausgeleuchtet. Also das ist wirklich Wahnsinn, was sich da auf der Leinwand alles anfindet. Also diese bezaubernde Drachenwelt von Hicks und Ohnesorg, die macht einem jetzt mit Teil 3 den Abschied nicht leicht.
Dann geht los und feiert ihn diesen dritten Animationsfilm, Teil von Drachenzähmen leicht gemacht. Ist ab Donnerstag jetzt auch draußen und von Anna Wollner und mir gibt's 4 gestreckte Daumen nach oben.
Ja, und ich ziehe mich jetzt in meine Drachenhöhle zurück.
Flap, flap.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ja, und damit haben wir einen noch für heute. Und zwar tatsächlich noch einen Animationsfilm. Ich meine, die starten halt einfach beide diese Woche. Was willst du denn machen? Gestatten Bauklötze.
Früher war alles super. Heute ist alles öde.
Hey Lucy, habt ihr Kaffee mitgebracht?
Kaffee. Die bittere Flüssigkeit, die einem in dieser finsteren Zeit den letzten Hauch von Glück beschert.
Ach, herrje. Habe ich dich beim Grübeln gestört?
Die Zeiten haben sich geändert. Du musst dich anpassen. Wir müssen kampfbereit sein und hart.
Hey, da, eine Sternschnuppe. Wünsch dir was.
Die kleinen, fiesen Plastikbausteine sind zurück. Die, die einem sofort die Tränen in die Augen schießen lassen, wenn man versehentlich mit nackten Füßen drauftritt. Lego. Ihr erinnert euch an 2014? Gut, denn da war Lego Movie der Animationsfilm Überraschungshit des Jahres. Denn alle dachten so, Kinderkram, Lego-Steinchen. Und dann war man drin und wurde zugepflastert mit lustigstem Sarkasmus, mit viel Ironie und grundsätzlich echt viel schwarz. Schwarzem Humor, den die Kleinen, die da reingegangen sind, überhaupt gar kein bisschen gerafft haben.
Wer bist du? Dein übelster Albtraum.
Du bist ich, wenn ich zu spät zur Schule komme, meine Hausaufgaben vergessen und Puddingbeine habe?
Nein, ich...
Ja, so halt. Wir befinden uns 5 Jahre nach Teil 1. Die Helden von damals, also Emmett, Lucy, Lego, Batman und die vielen anderen Figuren, sehen sich einer wirklich bösen Übermacht ausgeliefert. Duplo, diesen fiesen, übergroßen, ungehobelten Plastikklötzen für Kleinkinder, diesen Bausteinen für Grobmotoriker, diese Dinger, die aussehen wie Lego unter dem Mikroskop. Eine gigantische Duplo-Invasion droht dem Legoland Steinestadt, aber plötzlich, wie aus dem Nichts, taucht zum Glück ein neuer Held auf.
Darf ich dir das Leben retten?
Total gern. Wer bist du?
Ich bin Rex, Abenteuerweste, Beschützer der Galaxis, Archäologe, Cowboy und Raptor-Trainer.
Ich versteh's nicht.
Ja, das geht nicht nur Emmett so, nicht nur der versteht gerade gar nichts mehr. Es dauert einen Moment, bis klar wird, wer dieser Rex ist, der die Legos vor den Duplos retten will. Ich meine ja gut, klar, ist das schon jetzt irgendwie auch eine Kinderstory. Die Dialoge sind aber tatsächlich wieder knüppelvoll mit Anspielungen auf Promis, auf Hollywood, das Weiße Haus, die US-Gesellschaft im Allgemeinen und im Speziellen. Also man kann das wirklich sehr gut machen. Schnappt euch, wenn es euch allein zu peinlich ist, als, Achtung, Wortspiel, als Legotimation halt irgendwie so einen kleinen Zwerg und genießt dann selbst wieder mal einen der ironisch witzigsten Animationsfilme überhaupt. Lego Movie Teil 2 ist ab Donnerstag neu draußen. Genau wie ich bin nicht erst ab Donnerstag neu draußen, sondern quasi ab jetzt gleich. Time to say goodbye for me. In this particular moment. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Nächsten Dienstag sind wir dann schon quasi in der Berlinale drinnen. Die beginnt ja übermorgen am Donnerstag. Da gibt es dann alles, was ihr dazu wissen müsst. Und zwei zauberhafte Gäste nächste Woche. Caroline Herfurth und Hannah Herzsprung zum gemeinsamen neuen Film Sweethearts. Bis dahin, macht euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch was. Bis dann und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.